Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Warum geht einer freiwillig in die Grenzbereiche menschlicher Überlebensmöglichkeit, an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit, wenn er mehr hat, als er zum Leben braucht? Diese Frage hat Reinhold Messner in seinem neuesten Buch gestellt, in dem er über den Sinn des Bergsteigens philosophiert. Klar ist, wer auf den höchsten Gipfeln unseres Planeten stehen möchte, muss Risiken eingehen, vielleicht auch scheitern und dann wieder aufstehen, um Erfolg zu haben. Solche Geschichten haben sich auch in diesem Jahr abgespielt und dabei spielte ein Thema, wie in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, eine besondere Rolle. Ein Feature über den Klimawandel und wie er das Bergsteigerjahr 2022 geprägt hat, von Ernst Vogt, der zunächst Reinhold Messner zu Wort kommen lässt.
Der Berg ist nicht nur etwas Faszinierendes, etwas Erhabenes, er hat auch schreckenbringend eine zerstörerische Kraft.
Bergsteigerlegende Reinhold Messner.
Es ist einmal der größte Gletscher und der hat sich aber in den letzten Jahren extrem verändert. Und der Teil, der jetzt abgebrochen ist, das ist mit der steilste Teil, den es am Marmolata-Gletscher gibt.
Gletscherforscher Christoph Meyer.
Wir sind oben gewesen und wir haben gesehen, eine große, große Chaos. Wir sind noch viele Helikopter gekommen mit vielen Dottori. Und wir haben alle diese Leute in die verschiedenen Krankenhaus transportiert.
Bergretter Luigi Felicetti.
Es waren verheerende Bedingungen. Es gingen Lawinen ab, es mussten drei Menschen ihr Leben am Manaslu lassen. Da hat man schon auch den Klimawandel gemerkt oder einfach die Veränderung, ja, dass der Monsun viel länger dauert.
Himalaya-Expertin Billy Bierling.
Da habe ich gedacht, ich will da nochmal hin. Es hat nicht sollen sein, aber was für mich eher jetzt nachhaltiger ist, das ist die Enttäuschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Traurigkeit über die vielen Unfälle und all das, was einfach am Berg so passiert ist.
Höhenbergsteiger Ralf Dujmovic.
Die Gefahren am Berg sind nicht alle beherrschbar. Das Restrisiko reicht, vor allem unter den Spitzenleuten, die so viele Touren machen, um immer wieder leider einige tödlich zu treffen.
Das Bergsteigerjahr 2022 stand im Zeichen von Ereignissen, die durch den Klimawandel und die Erderwärmung begünstigt wurden. Die Marmolata, genannt die Königin der Dolomiten, wurde zum Symbol für ein plötzlich hereinbrechendes Unglück, das kaum vorhersehbar war. Am 3. Juli, einem Sonntag mit bestem Bergwetter, brach am 3.343 Meter hohen Berg ein großes Stück des Gletschers ab und überrollte alle, die sich weiter unten befanden.
In den Dolomiten sind nach Angaben der regionalen Rettungsleitstelle mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.
Selbst Klimaforscher sind erschrocken.
Die traurige Bilanz, 11 Tote und zahlreiche Verletzte. Als erster erfuhr Luigi Felicetti von der Bergrettung Fassatal vom Unglück. Der Wirt der Castiglioni-Hütte hatte ihn angerufen, als er vom Hüttenfenster aus das dramatische Ereignis beobachtete.
Luigi, ist eine große Tragödie und du kannst sofort kommen mit vielen Leuten, weil der Gletscher von oben ist abgestürzt.
Wie eine schwarze Wolke sei die riesige Eismasse mit hoher Geschwindigkeit zu Tal gedonnert. Die Alpinisten, die mitgerissen wurden, hatten keine Chance. Als der erfahrene Bergretter wenige Minuten später per Hubschrauber am Unglücksort ankam, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung. Überall lagen riesige Eis- und Felsblöcke herum. Sofort begann er mit der Suche nach den Opfern. Tote wurden geborgen, Verletzte erst versorgt und in die umliegenden Kliniken geflogen. Für das Grauen an der Marmolata fand der sichtlich geschockte Luigi Felicetti nur ein Wort.
Brutal, brutal.
Für die Bergretter war der Einsatz gefährlich und dennoch, nicht nur am Unglückstag, sondern noch weitere 6 Wochen lang suchten Felicetti und seine Kollegen nach Verunglückten und Vermissten, unterstützt von Lawinenhunden. Als einer der ersten hatte der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner, ein guter Kenner der Marmolata, eine Erklärung für das Unglück.
Da ist in den letzten Jahren immer wieder auf der Zunge des Gletschers ein See entstanden. Und heuer im Sommer ist dieser See wieder entstanden und dann ist offensichtlich, das hat niemand konkret gesehen, durch ein Loch dieses Wasser unter die Zunge geflossen. Und von allen Seiten bei diesen heißen Julitagen ist das Wasser gekommen und alles unter den Gletscher hinein.
Dass das Wasser bei diesem dramatischen Unglück eine große Rolle gespielt hat, erscheint plausibel. Messners Theorie?
Vorhin war im Laufe der Zeit ein Damm aufgeschoben und der Damm ist gebrochen. Und dann hat es die Zunge mitgenommen, Steine mitgenommen, tischgroße Steine. Und vor allem der Wasserschwall ist in großer Geschwindigkeit über diese steilen Hänge hinunter.
Gletscherforscher Christoph Meyer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften analysiert die Unglücksursache folgendermaßen.
Dass Schmelzwasser in diesen Gletscher eingedrungen ist und den Kontakt mit dem Boden verringert hat und dadurch ist das Ganze abgestürzt.
Die Experten sind sich einig, solche Ereignisse werden in Zukunft häufiger auftreten. Die österreichische Gletscherforscherin Andrea Fischer nennt die Gründe.
Durch den Klimawandel heute sind mittlerweile die meisten Flächen an den Gletschern schneefrei. Das ist kein gutes Zeichen, weil sich hier natürlich kein neues Eis bilden kann und der ganze Gletscher der Schmelze ausgesetzt ist.
Auch scheinbar kompakte Felswände können zur Gefahr werden in Zeiten des Klimawandels, hat Reinhold Messner beobachtet.
Es brechen mehr und mehr große Stücke aus den Wänden heraus. Ich habe die Stelle gesehen an der Cevetta. Da ist an der Soalterspitze, die ist im Westen der Hauptwand, ein Turm abgebrochen, der 400 Meter hoch war und etwa 50 Meter tief und vielleicht 100 Meter breit. Das ist Wolkenkratzer groß. Und dieser Turm ist in einmal bis ins Tal gekracht. Darunter ist ein Wanderweg. Es war niemand drauf, deswegen ist nichts passiert.
Auf die Frage, ob das Bergsteigen in Zeiten des Klimawandels höhere Risiken mit sich bringt, antwortet der Südtiroler Extrembergsteiger.
Eindeutig. Es ist gefährlicher geworden und wird auch noch gefährlicher werden. Es gibt mehr Steinschlag, also das ist nicht aufzuhalten.
Trotzdem ist der Ansturm auf die Berge ungebrochen, auch auf die höchsten Gipfel der Erde wie Mount Everest, K2 und Manaslu. Bernd Kuhlmann, der 1978 in Rekordzeit vom Südsattel des Mount Everest auf den 8.848 Meter hohen Gipfel gestiegen war, bringt es auf den Punkt.
Damals hat halt ausschließlich die sportliche Qualifikation gezählt und heute ist eher die dicke der Brieftasche.
Ein Alpinist bezahlt heutzutage zwischen 35.000 und 200.000 Euro für die Expedition am Mount Everest. Der höchste Berg der Erde ist zum Prestigeobjekt geworden, nicht zuletzt für Manager und Führungskräfte in der Wirtschaft.
Gesellschaftlich zählt halt einfach ein 8000er und allen voran der Everest schon irgendwo was. Ich denke, wenn man das halt im Freundeskreis mal so beiläufig fallen lässt, dann bringt es schon Respekt. Und gerade bei Menschen aus dem Management wird es dann vielleicht von Dritten so interpretiert, das ist ein harter Hund, der kann sich durchsetzen. Der nimmt sich hohe Ziele vor und erreicht die auch.
Dabei gehen die Bergsteiger in der Regel den Weg des geringsten Widerstandes, stellt Reinhold Messner fest.
Es ist ja interessant, dass alle Bergsteiger dorthin gehen, wo die Aufstiege präpariert sind. Heuer im Frühling Everest, dann im Sommer der K2 und jetzt der Manaslu. Niemand ist dann zum Kanchenjunga gegangen, wo eben keine Piste war.
Der Südtiroler hat mit seinen alpinistischen Leistungen Maßstäbe gesetzt. Als erster hat er alle 14 Achttausender bestiegen. Seitdem hat sich einiges verändert, allerdings nicht zum Guten, meint der Himalaya-Pionier.
Was noch bedenklich ist, ist der Einsatz von Hubschraubern jetzt. Also Hubschrauber wird nicht nur genutzt, um ins Basislager zu kommen, das ist billiger als mit Trägern. Aber ich erfahre die Einheimischen nicht in ihrem Habitat. Ich erkenne nicht, in welcher Kultur die heute leben. Für mich gehört das wesentlich zum Bergsteigen dazu.
Der deutsche Profi-Bergsteiger David Göttler kennt das Gefühl, kurz vor dem Gipfel umdrehen zu müssen. Zweimal, 2019 und 2021, war er am Mount Everest gescheitert. Sein Ziel, den höchsten Punkt der Erde ohne Flaschen Sauerstoff zu erreichen. Bei seinem ersten Versuch war am Südsattel eine 100 Meter lange Menschenschlange vor ihm, alles Bergsteiger mit Sauerstoffflaschen, die darauf warteten, dass es an einer Engstelle weiterging. David Göttler, der ohne Sauerstoffmaske unterwegs war, hätte beim Anstehen auf knapp 8000 Metern Erfrierungen riskiert und brach die Expedition ab. In diesem Jahr ging seine Taktik auf. Er wartete, bis die Aspiranten der kommerziellen Expeditionen wieder zurück im Basislager waren und nutzte das späte Schönwetterfenster, um sich seinen Traum zu erfüllen.
Das Schöne am Everest ist wirklich ein sehr definierter Gipfel erstmal, weil das macht die Sachen leichter quasi, wo der Gipfel ist. Und am Everest sind eben nach buddhistischer Tradition dann auch sehr viele Gebetsfahnen. Und dann schaut man eben ringsrum und alles ist einfach niedriger. Alles ist unter einem und nicht nur ein bisschen. Selbst der Lhotse, das ist ein hoher 8000er, der ganz nebendran steht, der erscheint irgendwie winzig klein.
Der Everest war der sechste 8000er-Gipfelerfolg von David Göttler und für ihn ein ganz besonderer. Vom Südgipfel bis zum höchsten Punkt und wieder zurück zum Hillary Step, dieser entscheidenden Schlüsselstelle auf der Normalroute, ist er keinem anderen Menschen begegnet.
Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass jemand ohne Sauerstoff, ohne Sherpa wirklich ganz alleine am Gipfel vom Everest war.
Die Einsamkeit in 8848 Metern Höhe ist gleichzusetzen mit maximaler Ausgesetztheit, fernab von jeglicher Zivilisation. Augenblicke des Durchatmens.
Da hat man schon dieses Gefühl, dass diese Last von den Schultern fällt, dass man jetzt keinen Schritt mehr höher machen muss. Aber ich war ehrlich gesagt unglaublich angespannt und ich hatte unglaublichen Respekt und Ehrfurcht vor dem Abstieg. Weil beim Bergsteigen ist der Gipfel ja nur mehr oder weniger Halbzeit.
Die Frühjahrssaison 2022 geht als sehr erfolgreiche in die Annalen der Everest-Geschichte ein, bilanziert Billy Bierling, die Leiterin der Himalayan Database in Kathmandu. Sie erfasst die Namen und Daten aller 8000er-Besteigungen in Nepal.
Es standen 663 Menschen auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt, darunter 4 ohne Flaschensauerstoff. Auch der deutsche Alpinist David Göttler hat es geschafft.
Der Münchner war der einzige Europäer, der auf Sauerstoff aus der Flasche und Sherpa-Begleitung verzichtete. Die Fixseile, die bereits vorhanden waren, hat Göttler mitbenutzt.
Oben war ich vielleicht 5-6 Minuten am Gipfel und dann habe ich mich auf einen Abstieg gemacht. Und ich glaube, ich war auch noch nie so leer und so erschöpft und habe mich wirklich da für jeden Schritt irgendwie dann auch im Runtergehen motivieren müssen.
Der deutsche Profi-Alpinist hatte vor 5 Jahren beim Durchklettern der Südwand der 8027 Meter hohen Shishapangma bewiesen, dass er sehr anspruchsvolle Routen schaffen kann. Am Mount Everest waren die technischen Schwierigkeiten viel geringer, aber eine unangenehme Passage aus steilen Felsplatten brachte ihn doch etwas ins Schwitzen.
Es ist lächerlich einfach in dem Sinne, aber dort oben sind selbst diese leichten Passagen plötzlich sehr schwierig.
Für David Göttler ist mit dem Mount Everest ein Traum in Erfüllung gegangen. Er spricht von einem Meilenstein in seiner Bergsteigerkarriere, wobei ihm sein Kletterstil besonders wichtig ist.
Ohne Sauerstoff ist absolut die einzige Möglichkeit, die für mich als fair means irgendwie anzusehen ist, diese Berge zu besteigen. Und wenn ich das eliminiere, das ist wie wenn ich die Tour de France mit einem E-Bike oder sowas fahre.
Am Mount Everest sind nur wenige Spitzenbergsteiger wie David Göttler zu finden. Nicht zu Unrecht gilt er als Gipfel der Eitelkeiten. Gemeint sind dabei das Prestige und der Ruhm, den sich viele Bergsteiger erhoffen, wenn sie sich den Erfolg am Everest ans Revers heften können. Und es funktioniert, berichtet Billy Bierling.
Die Leute gehen als Friseur, als Arzt, als Automechaniker auf den Everest und sie kommen wieder runter und sind Autoren, Motivationsspeakers und vielleicht sogar Bergführer. Also der Everest verändert, glaube ich, das Leben der Leute schon. Sie haben einen gewissen Ruhm.
Nirgendwo scheint jedoch die Diskrepanz zwischen Können und Wollen größer zu sein als am höchsten Berg der Welt. David Göttler hat in diesem Jahr auch übermotivierte Anfänger gesehen.
Von dem ersten Mal im Berg sehen, das erste Mal Steigeisen anhaben, nicht wissen, was irgendwie eine Gletscherspalte ist und ihr erster und letzter Berg das ist, also die besteigen und manche halt eben auch leider dort ums Leben kommen.
Todesfälle hat es in diesem Jahr auch am Manaslu gegeben, dem achthöchsten Berg der Erde. Lawinen haben sogar das Basislager getroffen und 30 Zelte verschüttet. Der deutsche Höhenbergsteiger Ralf Dujmovic erlebte auf dem Weg zu Lager 4 das dramatische Geschehen.
Die Lawine hat mehrere, das haben wir direkt live gesehen, hat mehrere Bergsteiger mitgerissen. Der eine ist leider ums Leben gekommen. Viele Sherpas sind schwer verletzt gewesen. Wir haben uns den ganzen Nachmittag schon über den Abend, die Nacht, um die verletzten Bergsteiger kümmern müssen.
Am Manaslu sind die Folgen des Klimawandels besonders einschneidend. Für Bergsteiger ist dieser 8000er schwieriger geworden und gefährlicher.
Die Gletscherverhältnisse haben sich am Manaslu sehr stark verändert. Es ist jetzt nicht mehr so dieser einfache, leicht zu besteigende 8000er, wie er in der Werbung zum Teil angekündigt wird. Ich habe Leute gesehen jetzt, die bringen zu wenig technische Voraussetzungen mit, zu wenig technisches Können. Und die haben an dem Berg jetzt einfach nichts verloren.
Der Glaube, dass der Berg durch Stahlseile, die von unten bis oben verlegt werden, an Schrecken verliert, hat sich als Trugschluss erwiesen. Billy Bierling.
Die Herbstsaison hat gezeigt, dass trotz der vielen Fixerle das Risiko mitklettert. Das Risiko ist immer da. Und gerade an einem Berg wie der Manaslu, der sehr lawinengefährlich ist.
Die Bilanz? 3 Tote, darunter die amerikanische Extremskifahrerin Hillary Nelson sowie ein Sherpa. Ebenfalls 3 Tote gab es nach Auskunft von Profikletterer Thomas Huber in Patagonien. Dort stehen die zu Stein gewordenen Träume von Extrembergsteigern, der Fitzroy und der Cerro Torre. Lange galten sie als unbezwingbar. Wer sich in die steilen und überhängenden Felswände wagt, benötigt hohes Kletterkönnen und starke Nerven. Und muss auch mit den Folgen des Klimawandels rechnen, wie die argentinisch-italienische Seilschaft Tomás Aguiló und Corrado Pesce.
Sie haben dann unter der Nordwand kurzes Biwak gemacht, wo es vermeintlich sicher war. Und in der Nacht ist der Eispilz kollabiert. Eine massive Lawine ist darunter gegangen und hat praktisch beide Kletterer begraben.
Zufällig sahen Thomas Huber und seine Kameraden ein SOS-Lichtsignal am Cerro Torre, der als einer der schwierigsten Gipfel der Erde gilt. Der Berchtesgadener Kletterer gab seinen ursprünglichen Plan auf und eilte zum Cerro Torre. Er hatte bei der 40-stündigen Rettungsaktion des verunglückten Argentiniers Tomás Aguiló die Fäden in der Hand.
Wir haben den dann in der Nacht darüber gezerrt und dann haben wir ihn die 400 Meter wieder abgeseilt. Es war dann 2 Uhr nachts, dann war er unten am Gletscher. Und natürlich haben wir noch versucht aufzusteigen zum Cora. Aber dazu fehlte dann am Ende auch die Kraft.
Eine Rettung von Corrado Pesce war bei den sich verschlechternden Witterungsverhältnissen nicht mehr möglich. Doch wenigstens einen der Kletterer aus der Wand geholt und in Sicherheit gebracht zu haben, wiegt für Thomas Huber mehr als jeder Gipfelerfolg. Alexander Huber, der Jüngere der Huberburm, verdiente sich in diesem Jahr Meriten in Europa. Ihm gelang eine Erstbegehung an der Punta Girardelli, einem Felsgipfel auf Sardinien. Das Besondere daran, stark überhängend und Kletterschwierigkeiten bis zum 10. Grad.
Aus meiner Sicht ist das der größte Überhang, den ich kenne, der freigeklettert wurde. Und wow, das ist schon, das ist eine Hausnummer und für mich persönlich absolut ein Grenzgang.
Der Extremkletterer aus dem Berchtesgadener Land war unter anderem damit bekannt geworden, dass er in den Dolomiten ein 40 Meter überhängendes Felsdach als erster geschafft hatte. Diese Meisterleistung in den 3 Zinnen hat er mit seiner diesjährigen Erstbegehung überboten.
So gesehen muss man jetzt sagen, hängt da diese Grotte in Sardinien an der Punta Girardelli wesentlich mehr über. Doppelte Distanz, 80 Meter.
Alexander Huber musste erfinderisch sein, um dieses 80 Meter auskragende Felsdach zu bezwingen. Um verschnaufen zu können, fand er in 200 Metern Höhe einen Standplatz, der einem Akrobaten zur Ehre gereicht hätte. Ein Fuß rastete auf einem Sinterzapfen, mit dem Rücken lehnte er an einem ähnlichen Felsstück.
Es pfeift voll ausgesetzt runter, es ist nur Luft unter den Füßen, aber mit diesen 2 freihängenden Sinterzapfen kann man tatsächlich kompletten gemütlichen Standplatz machen. Und der nächste Standplatz, der ist dann tatsächlich in einer Höhle drin, ist zwar nicht groß, aber man kann hineinkriechen und drin sitzen.
Im vergangenen Jahr begonnen und 2022 vollendet. Das gilt nicht nur für die Erstbegehung von Alexander Huber, sondern auch für das Abenteuer Alpen von Stefan Glowatz. Der garmische Extremkletterer verwirklichte seinen Jugendtraum, mit dem Fahrrad die Alpen zu entdecken. 2200 Kilometer waren es am Ende. und 3 Erstbegehungen an markanten Felswänden. Das Wetterhorn in der Schweiz, knapp 3700 Meter hoch, hatten er und Philipp Hans im vergangenen Jahr nicht mehr geschafft. Eine große Herausforderung für 2022.
Man kann ja eigentlich sagen, dass das so die Schwester ist der Eiger-Nordwand. Also schaut ungefähr ähnlich aus, ist auch so eine Pyramide, ist so ein bisschen wie so ein Hohlspiegel und ist genauso bedrohlich, aber halt eine reine Felswand.
Die Anfahrt erfolgte mit einem E-Bike und Anhänger. Die Erstbegehung der 1000 Meter hohen Wand verlangte dem Kletterpionier alles ab. Biwaks in der Wand, eiskalte Standplätze und insgesamt 32 Seillängen bis zum 10. Schwierigkeitsgrad. Die Route trägt einen Namen mit Symbolcharakter und heißt »Wirklich oben bist du nie«. Für Stefan Glowatz war die Kombination aus Radeln und Klettern auch die Perfektionierung der Idee, bei Fermins unterwegs zu sein. Und zwar von der Haustür weg.
Das ist eigentlich die beste Art und Weise, auf Expedition zu gehen und so wenig Spuren wie nur irgendwie möglich zu hinterlassen.
Schlagzeilen und Rekorde hat es im Bergjahr 2022 einige gegeben. Die Nepalesin Lakpa Sherpa, die in den USA lebt, war zum 10. Mal auf dem Mount Everest und damit öfter als jede andere Frau. Ihr Kollege Kami Rita zum 26. Mal. Nirmal Purja hat die 8000er, Everest, Lhotse und Kanchenjunga in einer neuen Spitzenzeit geschafft. Aber das Motto »Schneller, höher, weiter« taugt nur bedingt für die Berge. Ein trauriger Rekord ist, dass Deutschland in diesem Jahr einen Gletscher verloren hat. Jetzt gibt es nur noch 4 Gletscher. Der südliche Schneeferner an der Zugspitze gilt seit Herbst nicht mehr als Gletscher, sondern als Toteis, ohne Fließbewegung und ohne Überlebenschance. Inga Beck, Geografin und Sprecherin der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus.
Es spiegelt ja einfach die Tatsache wider, dass sich unser Klima erwärmt. Und wir wissen ja einfach, dass das mit sehr, sehr vielen dramatischen Folgen für uns einhergeht. So eine Tatsache, dass der Gletscher jetzt verschwindet, beweist uns einfach, dass wir hier handeln müssen.
Extremkletterer wie Thomas Huber erfahren die Folgen des Klimawandels schon seit Jahren hautnah auf ihren Expeditionen und bei ihren Touren.
Der Permafrost löst sich auf, es gibt Bergstürze, es wird wärmer in der Höhe. Und jetzt ist es so eklatant, dass es teilweise Berge gesperrt werden, wie heuer das Matterhorn und der Mont Blanc für Gäste, die hinaufklettern wollen. Es geht leider Gottes nicht mehr linear, sondern exponentiell, dieser Prozess der Erwärmung.
Auch Reinhold Messner plädiert dafür, den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern, um der Natur eine Chance zu geben und um letztlich die Werte zu erhalten, die der Mensch am Berg sucht.
Die Stille, die Entschleunigung, die Erhabenheit. Der Berg ist eines der letzten archaischen Elemente auf dieser Erde. Er gibt die Möglichkeit, selber zu begreifen, dass wir Mängelwesen sind.
So sollte es nach Ansicht des Südtiroler Extrembergsteigers im Gebirge nur äußerste Vorsicht und Konzentration geben. Denn der Mensch habe nicht die Fähigkeit, auf alle Gefahren zu achten.
Und ich hoffe, dass die Leute Respekt entwickeln gegenüber dem Berg und dass sie verstehen, dass das nichts mit heldenhaft oder Sport zu tun hat, mit Rekorden zu tun hat, sondern ausschließlich mit der Anerkennung, dass der Berg unendlich viel größer ist als wir.